Morgen, wo bist du denn? Wo sehe ich dich denn da mit dem Hintergrund?
Das ist ein Fernsehstudio, ich bin bei Hamburg 1.
Ah, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, es ist eine, es ist manchmal im Leben passieren Dinge. Ich habe ja eigentlich normalerweise mit der Fernsehindustrie hatte ich ja abgeschlossen, ehrlich gesagt, weil ich weiß noch, mein letzter Tag in diesem Business war eine Präsentation, die ich gemacht habe, einer wunderbaren Fiction-Serie. Und zwar hatte ich eine Serie entwickelt, die hieß Ein heißer Fall. Und es war im Wesentlichen die Geschichte eines Gerichtsreporters, der also im Gericht sitzt und unglaublich spannende Fälle hört und dann diese Fälle sozusagen aufnimmt und sie löst. Also eine einfache Art von Krimiserie. Aber er ist auch noch Hobbykoch und das Ganze habe ich entwickelt, lass mich nachdenken, vor 15 Jahren, weil da kam dieses Thema Kochen gerade so, wurde so gerade groß mit Melzer und so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das muss man doch kombinieren können, auch im Fiktionalen. Und dann kann man auch ein Rezeptbuch machen, ne? Ein heißer Fall, die Rezepte. Und so habe ich also Ideen gehabt. So, dann ging ich zum Sender, also nach Mainz beim ZDF, hatte sogar von dem damaligen Programmdirektor gleich einen Ansprechpartner bekommen und war also sehr aufgeregt und bester Dinge, weil ich fand, das war eine tolle Idee. Also Gerichtsreporter, spannende Fälle, Krimiserie, aber gleichzeitig eben auch mit so einem Gourmet-Faktor drin und so. Und dann saß ich da, also wurde das auch angekündigt, und dann saß ich da mit Menschen in einem Raum, 4 Stück waren es, und das ist kein Witz jetzt, was ich erzähle. Von denen hatten 3 das Buch nicht gelesen. Das heißt, die hatten ein Meeting mit mir und waren nicht vorbereitet. Der 4. hatte ein Buch gelesen und wurde dann von den anderen als kompetenter Gesprächspartner, und jetzt kommt's, gegen mich eingesetzt. Also ich bin das ja gewohnt, dass man eine Idee hat, dann spricht man über die Idee, dann sagt man, komm, finde ich geil, finde ich nicht geil, so wie wir das gemacht haben bei dem Podcast, da haben wir gesagt, komm, haben wir Bock drauf, machen wir, und dann machen wir das auch, fertig. So aus der Ecke komme ich. Naja, und dann, und die nicht, sondern die haben dann angefangen, mir zu erzählen, warum das alles nicht funktioniert. Und dann sagte dieser einzige Mann, der es gelesen hatte, den wunderbaren Satz, Herr Brandt, ich meine, da brauchen wir noch eine emotionale Steigerung. Kann denn dieser Gerichtsreporter nicht einen Hund haben? Und ich sage, nein, das ist Kommissar Rex erstens. Zweitens, der Mann sitzt im Gericht. Im Gericht sind Hunde nicht zugelassen. Danach hetzt er durch die Stadt, jagt irgendwelche Verbrecher, macht und tut, begibt sich in Gefahr. Da ist der Hund auch nicht dabei. Das heißt, den Hund, von dem Sie sprechen, der ist entweder zu Hause in der Wohnung eingeschlossen oder er sitzt im Auto. Und wenn es warm ist draußen, dann wird er sterben im Auto. Und deswegen ist das gar keine gute Idee, abgesehen davon, dass die Charaktere schon so stark sind. Wir haben ja den Gerichtsreporter, wir haben dann diese Staatsanwälte, mit der so eine kleine Liaison am Laufen hat, die langsam wächst im Lauf der Serie und so. Naja, und dann sagte er zu mir, ja, Herr Brandt, also wenn Sie da so unflexibel drüber diskutieren, dann ist es ganz schwierig, hier den Fuß in die Tür zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, bin ich aufgestanden, habe gesagt, weißt du was, ihr Penner, ihr habt keinen Respekt vor Arbeit von kreativen Menschen, ihr habt keinen Plan, ihr labert Unfug, ihr seid nicht vorbereitet, ihr seid ein Haufen von peinlichen Hohlköpfen. Und dann bin ich gegangen und danach habe ich mit der Fernsehindustrie nichts mehr zu tun gehabt. Und dann kam eben neulich so der Kontakt, nachdem der Sender Hamburg 1, dem ging es dann sehr schlecht, dann sind da die Teilhaber, Shareholder ausgestiegen und jemand anders ist eingestiegen, vor dem ich sehr viel Respekt habe, ein Berliner Unternehmer, dem auch schon TV Berlin gehört, und der hat halt Bock und glaubt daran, dass Lokalfernsehen eine Kraft hat. Und da treffen wir uns ganz genau, weil ich glaube, dass in politisch schwierigen Zeiten man zusammenrücken soll, sich in den Arm nehmen soll, gemeinsam Sachen machen soll. Und dazu gehört unter anderem eben auch, dass die Wertigkeit von lokalen Aktivitäten nach vorne geht. Und deswegen glaube ich auch, dass ein Lokalsender richtig gutes Potenzial hat. Das ist die Geschichte. Ich entschuldige mich gleich bei unseren Zuhörern, dass ich zum Anfang des Podcasts schon so viel gelabert habe. Jetzt bist du dran.
Ich bin immer froh, wenn du erzählst, weil ich immer so selten, du bist immer so gut vorbereitet und ich habe seltenst einen Plan. Habe ich heute auch nicht, aber ich wollte darüber erzählen, das schließt nämlich gleich an, ich wollte darüber erzählen, dass gestern ja nun bei ProSieben Ding lief über Was dürfen Comedians, und da hatte ich ja auch die Ehre dabei zu sein und nochmal unmissverständlich zu sagen, dass es gar nicht darum geht, was das Publikum fühlt, oder das Publikum fühlt sich ja wohl in den Shows. Es gibt ja immer nur einen und den einen oder anderen. Bei ProSieben hatte man gestern Abend auch im Publikum gefragt, eine Frau zum Beispiel mit Kopftuch, können Sie über Witze mit Kopftuch lachen? Da hat die gesagt, natürlich kann ich darüber lachen. Das ist ja sowieso so, dass die Mehrheit sich einfach freien und offenen und lockeren Humor wünscht und nur diese verkrüppelte Minderheit, die im Kopf irgendwelche Schranken haben und anderen Leuten was vorschreiben wollen, die möchten das eben eliminieren. Also Quintessenz war, das Publikum, was da war, die wollten alle grenzenlosen, gnadenlosen Humor haben. Und dann wurden die Künstler befragt und alle haben gesagt, also am schönsten fand ich, muss ich sagen, der Kollege Ingo Appelt, der wirklich dann auch während des Interviews immer gesagt hat, Zigeunersoße, also ich bleib bei Zigeunersoße und es ist ein Riesenbohai, wenn man Zigeunersoße sagt und alle Leute amüsieren sich wie Bolle, wenn man Zigeunersoße sagt. Alle anderen, Mirja Böß, die ich ja auch sehr schätze, die hat gesagt, nein, also ich stelle das gleich klar. Ich gehe auf die Bühne und sage, liebe Leute und LeutInnen, damit ist eigentlich schon gesagt, wo ich hin will. Ansonsten gehe ich nicht weiter auf das Thema ein. Tatsächlich wollen die Leute sich amüsieren. Das lasse ich auch noch durchgehen. Dann kam Kaya Jana, der gesagt hat, der Sender hätte ihm verboten, diesen Inder zu spielen. Und er sieht das halt nicht so, man hätte den spielen können, aber er hat dann darauf verzichtet und eine Umfrage gemacht auf seiner Website und er hat dann darauf verzichtet. Und das halte ich tatsächlich für einen Fehler und das finde ich wirklich nicht gut. Zumal er gesagt hat, es werden wieder Zeiten kommen, wenn man Witze machen darf über alles und dann werden die Leute ganz überrascht sagen, wie, das durfte man nicht und was weiß ich. Also das ist ja Quatsch. Also gut, dass wir diese Zeiten wieder haben. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Zeiten nicht unbedingt wiederkommen, denn du siehst das eben an dem Wort Negerkuss, was ja eigentlich belanglos ist, wie sehr das unter Strafe gestellt wird. Das hat jetzt 30 Jahre gedauert und es ist eben kein Kavaliersdelikt mehr, sondern es kann für einen Künstler ein Todesurteil sein. Deshalb war ich sehr froh, dass ProSieben mir diese Chance gegeben hat, da zu sprechen. Und das Pulverfass wurde ja auch dann nochmal lohnend erwähnt. Was ich natürlich toll finde, wenn der Chef vom Pulverfass, der Thomas, dann in die Kamera sagt, wir haben in diesem Land immer noch Meinungsfreiheit und was man nicht sagen darf, ist vom Grundgesetz abgedeckt und deshalb möchten wir die ganze Bandbreite des Humors und der Kunst hier präsentieren. Ja, das habe ich mir gestern Abend angesehen, nachdem ich von einem für mich sehr besonderen Auftritt kam. Ich bin gestern aufgetreten, quasi das erste Mal als Speaker. Für den Hörer, wer weiß, was ein Speaker ist. Also ein Speaker ist ein Life-Coach, so ein Lebenscoach oder so. Und die hatten uns angefragt, wir waren sehr überrascht, dass die mich angefragt haben, ob ich da sprechen möchte. Aber sie haben es bewusst gemacht, weil der Mann, der mich engagiert hat, Peter Schmidt heißt der, der ist beim Arbeitgeberverband, das sind ja mehrere Verbände und dieser Arbeitgeberverband hat ein Treffen gemacht in Mainz und ich sollte einfach da mal ein bisschen vom Leder ziehen und mich anschließend Fragen zur Verfügung stellen und war dann eingeladen, damit am Tisch zu sitzen, zu essen. Also das war jetzt auch nicht die große Show, das war tatsächlich wirklich ein Rednerpult mit einem Mikrofon dran. Hinter mir stand irgendwie ein Slogan, Leben bedeutet Eigenverantwortung. Und das fand ich auch sehr schön. Ich bin für mein Leben selbst verantwortlich, nach dem Motto, ich brauche niemanden, keine Gouvernante, wie den Staat zum Beispiel, der drauf aufpasst. Ich war gar nicht so aufgeregt, weil ich ja doch im Gegensatz zu früher eine Message habe, nämlich einfach nur die, mach Witze über jeden und alles. Und wem das nicht passt, der kann gehen, aber nicht Witze verbieten. Und so bin ich dann da aufgetreten, ganz nobel, es war ganz, ganz, ganz nobel. Ja, während des Auftritts waren die Reaktionen eher verhalten, aber da ich ja eine Message hatte und nicht unbedingt auf Lacher in dem Sinne angewiesen war, sondern so Schmunzler oder verstohlenes Lachen reichte mir. Für mich war ja die Message wichtig, wenn euch etwas nervt, dann redet darüber und sagt nicht, ach, man darf ja in diesem Land und auch vieles nicht mehr sagen oder so, sondern sagt die Sachen, die man ja noch sagen darf und sagt sie einfach. Damit haltet ihr diesen Korridor auf. Ich war ganz gespannt, als mein Auftritt fertig war. Ich habe so 20 Minuten, eine halbe Stunde gemacht und dann gab's, hieß noch Zugabe, dann habe ich nochmal losgelegt. Und als ich dann fertig war, das war total interessant, ging ich dann da erstmal, habe dann gegessen und dann kamen diese ganzen elitären Leute zu mir, schick angezogen, manche erzkonservativ, manche so ein bisschen Sommerkleidchen an, aber alles hatte einen Hauch von Kanzlerfest. Weißt du? Ja. Und dann kamen die alle an und haben gefragt, das ist ja eigentlich ganz furchtbar. Wie kann man sie denn unterstützen? Und die waren schon der Meinung, dass es in diesem Land tatsächlich wirklich unerhört zugeht und sind sehr, sehr, sehr verärgert über die Regierung und über das, vor allen Dingen über das Thema auch Meinungsfreiheit. Sie beklagen sich über, die haben wirklich laut angefangen zu diskutieren, wo ich dann dachte, ach, hätte ich gewusst, dass ihr so sehr auf meiner Seite seid, hätte ich doch ein bisschen mehr gemacht. So, aber die waren so sehr auf meiner Seite, die haben sich empört als Unternehmer darüber, dass sie jetzt Meldestellen einrichten müssen, um Leute zu verpetzen. Apropos, um Leute zu verpetzen. Wir sind ja auch eine Meldestelle, um Leute zu verpetzen. Man könnte auch unseren Podcast hören.
Auf jeden Fall.
Wir verpetzen auch Leute. Ja. Und also das war sehr interessant. Der Chef hat mich danach nochmal in den Arm genommen und hat gesagt, also das war ganz hervorragend. Und wir werden dich unterstützen und wir werden mehr machen und bei anderen Vereinen. Das ist für mich natürlich toll, weil so als Speaker, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne eine Mischung werden aus Hendrik M. Broder und Comedy. Und irgendwie, ich meine, Hendrik M. Broder, ich darf mich mit dem wirklich nicht vergleichen, weil das ein ganz toller, ganz eloquenter, sehr verhasster Mann ist. Ja, das ist eine sehr streitbare Person, aber ich mag halt die spitze Zunge, die der hat und die feine Feder, die er benutzt. Und dass ich gestern nun mal eben nicht als angesagt wurde, jetzt kommt der bunte Flummi oder jetzt kommt unser Kasper. Ich sehe mich ja als Juxbold und ich sehe mich auch als Komik-Kobold, als Komiker, als Quatschmacher, als Fips Asmussen im Fummel. Ich sehe mich ja so als Witzeerzähler. Aber wenn einem das jetzt schon verboten wird, muss man was dagegen tun. Und das fand ich gestern sehr gut, dass Sie gesagt haben, es kommt jetzt ein Mann, der hat zu dem Thema sehr viel zu sagen und hören Sie dem mal zu. Also es war ein wirklich grandioser, toller Abend.
Und dann klang ja noch dazu das mit ProSieben. Das heißt, du hast ja gestern sozusagen mal die ganze wirklich gerechte, schöne Seite deines Künstlerlebens ausleben können und auch bestätigt bekommen. Das ist ja toll.
Ja, das war sehr schön. Genau so war es. Ich hatte zu der Martina Taubert, die das für ProSieben gemacht hat, auch wirklich Vertrauen. Und ich bin neulich in der Sendung Stimmt gewesen. Die wird ja von News gemacht und News für den Sender News arbeitet ja auch Herr Reichelt. Ich habe dann erzählt, dass ich dieses Interview gegeben habe für Martina Taubert. Und dann wurde mir erzählt, na hoffentlich wird das auch gut, weil Journalisten drehen das alles gerne um. Der arme Julian sitzt immer da und gibt Interviews für irgendwelche Medienleute und die verlassen dann den Saal und dann sagt er, Mensch, also das, jetzt wird endlich auch mal meine Geschichte erzählt und ist dann total enttäuscht, dass die Presse das eben wieder nicht macht. Und so war meine Angst, dass die Martina Taubert das auch wieder verdreht und meine Aussagen zurechtschnippelt, aber das hat sie nicht. Und insofern ein großes Dankeschön. Es war sehr wenig für den Aufwand, aber das kennt man ja vom Fernsehen. Es war genau der Kern der Aussagen, die ich gerne machen wollte. Und dieses Forum haben sie mir gegeben.
Und also das ist, muss man auch sagen, also derjenige, der so einen Beitrag verantwortet ja, und die Martina ist eine ganz, ganz saubere und gerade Handwerkerin, der verantwortet ja schon ein bisschen auch, was mit demjenigen passiert. Und was heute ganz normal ist, nämlich, dass man, sage ich jetzt mal, Themen in Richtung Propaganda so hinschneidet, wie man selbst seine Meinung verbreitet oder wie man derjenige, der einem das Gehalt bezahlt, die Meinung verbreitet haben will oder so, also dass da diese Objektivität völlig fehlt, das hat Martina noch anders gelernt. Die ist ja auch ein Ticken älter und erfahrener und ich glaube, dass sie auch, also wenn du hast ihr ganz viel aus deinem Leben erzählt und ich glaube, sie hat genau diese Elemente rausgenommen, die eben für den Bericht und für das Thema an sich förderlich sind und die nicht sozusagen links und rechts ablenken, auch wenn du viel mehr zu erzählen hast. Also insofern ist das, ich fand das auch, ich weiß ja ungefähr, was du alles zu erzählen hast und in welcher Art du was zu erzählen hast und so. Und ich fand das, also den gesamten Bericht fand ich einfach sauber gemacht und ich fand super, dass sie hinterher nochmal das normale Volk gefragt haben, in Anführungsstrichen. Das fand ich richtig gut.
Es war auch gestern Abend jemand im Publikum, die Leute konnten ja Fragen stellen, die haben sich dann natürlich nicht unbedingt getraut, weil sie ja dann doch immer, das fand ich auch interessant, sagen Sie mal, jetzt wo Sie bei uns am Tisch sitzen, da wirken Sie so seriös, also das sind ja zwei verschiedene Personen, sage ich, na ja, es sind ja auch zwei verschiedene, eine ist ja eine Bühnenfigur, ja. Natürlich kann ich auch seriös sein, ja, aber trotzdem dürfen Sie bei dieser Affenhitze jetzt auch Ihre Anzugjacke ausziehen. Ich hatte nämlich gedacht, oh Scheiße, die kann ich nicht ausziehen, mir läuft das Wasser runter, jetzt kann ich diese blöde Anzugjacke nicht ausziehen. Und das muss diese eine Frau wohl gelesen haben in meinem Gesicht, die hat gesagt, Sie sind sehr höflich, ziehen Sie die Jacke ruhig aus. Ein Journalist hat mich angesprochen und hat gesagt, wie reden denn die Journalisten mit Ihnen und wie sprechen die denn mit Ihnen, wenn sie mal einen treffen? Und ich habe gesagt, gar nicht. Und ich wusste ja dann noch nicht, ob das Publikum so auf meiner Seite ist. Aber er hat dann gesagt, ich kann Ihnen das sagen, warum? Weil es keine Journalisten mehr gibt. Ich bin nämlich selber Journalist. Es sind nämlich alles Schweine. Es sind alles Haltungsjournalisten. Und die möchten überhaupt nicht reden. Die möchten ihre vorgefertigte Meinung, die sie vorher schon haben, von dem, was sie auf der Bühne machen, die möchten sie mitteilen. Und deshalb lassen sie sich von der ganzen Denke her gar nicht von etwas anderem überzeugen.
Ja, genau so ist es.
Ein sehr schöner, sehr erfolgreicher Tag. Natürlich wieder mit einer riesigen Anfahrt. Um 9 Uhr sind wir losgefahren und um 16 Uhr waren wir da. Ein Lob auf meine Yvonne, die wieder alles gegeben hat. Wir hatten einen schönen Abend und sind jetzt hier im Hyatt Hotel, was auch ein tolles Hotel ist. Wir können hier tanzen, wenn wir wollen. Es war alles schön. Und heute fahren wir nach Leverkusen in das Scala-Theater und dann müssen wir mal sehen, was da passiert. Aber du merkst, ich stotter auch nicht so viel. Mir geht es gut.
Das ist toll. Und ich würde jetzt, ich will das nicht schmälern, aber ich bin fremdgegangen.
Was?
Ja, ich war gestern bei einem anderen Comedian. Natürlich, Kai, es gibt keine anderen Comedians, aber ich war trotzdem bei einem, weil, und das ist spannend, ich probiere ja immer verzweifelt nicht den Kontakt zu verlieren, sozusagen zu dem, was auch künstlerisch und kulturell passiert außerhalb meiner, ich sage jetzt mal, Altersgruppe. So. Und ich gebe mir wirklich Mühe. Also ich habe gestern gleichzeitig habe ich gesehen, dass das weltweit ausgestrahlte Interview der Rolling Stones, ich liebe sie so sehr, unfassbar. Da saßen sie in Hackney, weil ihr neues Album, was im Oktober rauskommt, heißt Hackney Diamonds. Und der Experte weiß, was Hackney Diamonds heißt. Hackney Diamonds sind in einem wilden Stadtteil von London, nämlich Hackney, wenn die Autofenster eingeschmissen aufgebrochen werden, um die Autos auszurauben, dann liegen auf dem Fußboden danach Hackney Diamonds. Das sind diese zerbrochenen Autofenster. Und so heißt das Album. Und es wurde gestern, also die erste Single und das erste Video, Angry, heißt das, vorgestellt. Tolles Lied. Also ich bin total begeistert, aber ich bin eben auch Stones-Fan. Mir fällt das leicht, begeistert zu sein. Aber diese drei Männer, 80, 78 und 69 oder so sind sie alt. Mick Jagger, 80 Jahre. Der Typ ist wie ein Flummi. Es ist irre. Ich bin so glücklich, dass es die noch gibt und dass sie für mich so ein richtiger emotionaler Halt sind sozusagen. Und genau, das war gestern das eine. Das war keine Konkurrenz zu dir. Aber abends waren wir dann bei Fabi Rommelt. Kennst du Fabi Rommelt?
Nein.
Das ist der Mann aus den Videos. So heißt auch der Untertitel seiner Show. Fabi Rommelt ist ein Stand-up-Comedian. Bekannt geworden ist er dadurch, dass er in der Corona-Zeit Videos gemacht hat auf YouTube, wo er immer zwei verschiedene Charaktere spielt und sehr lustige Sachen macht. Sehr gut gemacht, einfach gemachte Videos. So, Fabi, wir wussten nichts. Wir wussten gar nichts. Es gab sogar einen Vor-Comedian, was ich auch geil finde, wenn vor dem Comedian ein Comedian kommt. Also nicht wie ich, so ein Ansage, der mal guten Abend sagt, sondern wenn wir beide zusammen unterwegs sind in Hamburg, sondern ein richtiger Comedian. Nie gehört. Ich habe sein, und das ist mir so peinlich, aber wir werden es unten drunter schreiben. Ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, wie er hieß. Echt ein cooler Typ, Hamburger Typ. So ein bisschen ganz ruhig und ganz relaxed, aber hat unglaublich lustig, ganz einfach unglaublich lustige Sachen macht. Großes Talent, ganz junger Mann. Und dann kam eben Fabi Rommelt, der ist etwas älter. Und Fabi Rommels Comedy-Programm ist so, dass er eigentlich seine Lebensgeschichte erzählt. Er sagt, er ist eigentlich eine Pfeife, er ist ein Versager, er kriegt nichts auf die Reihe. Erzählt seine Lebensgeschichte, die ich jetzt mal als grundsätzlich wahr entnehme. Und am Ende geht es darum, aus seinen Schwächen Stärken zu machen. Und er erzählt das eben so, dass daraus, aus der Schwäche, die er hat, nämlich wie er ist als Typ, ja, er ist einfach kein Alpha-Männchen, er ist keiner, der nach vorne rennt, er ist auch ein Mensch, der sich Gedanken macht, total wirre Gedanken zu manchen Themen macht und so weiter. Und und am Ende sagt er eben, so geht das, wird das Programm dann rund erzählt, sagt er, und und jetzt habe ich, und hier stehe ich hier vor euch, und ich habe aus meinen Schwächen Stärken gemacht. Und das war, wir haben da gesessen, wir haben nichts geahnt, wir haben nichts gewusst, wir haben uns nicht informiert, also meine Frau und ich nicht, unsere Kinder waren voll informiert, die kannten den natürlich, haben uns das zu Weihnachten gegenseitig geschenkt, diese Tickets. Und wir saßen, das muss ich auch noch sagen, wir saßen auch noch in der ersten Reihe. Wir waren als erstes da in der Fabrik in Hamburg. Und dann, ich war noch unterwegs, ich hatte noch geschäftlich zu tun. Und meine Familie war schon da und hat sich in die erste Reihe gesetzt. Ich saß direkt vor diesen Menschen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wird ein Unglück geben. Wird er irgendwas sagen. Aber wir haben Glück gehabt, wir sind nicht dran gekommen. Und ich wusste auch schon, ich hätte auch schon gewusst, was ich zu sagen habe. Es war wirklich toll. Und weißt du, was das Tollste war? Das Tollste war, nicht eine einzige Sekunde wurde über irgendetwas Zeitgeistmäßiges geredet. Es war gar kein Thema. Es wurde nicht mal erwähnt. Und das hat mir ganz, bei beiden Comedians übrigens, das hat mir ganz viel Mut gemacht. Und es war ein toller Abend und ich möchte euch nahelegen, wenn Fabian Rommelt unterwegs ist, und er heißt nicht Florian, und wenn ihr da wart, wisst ihr, warum ich das sag. Und er heißt auch nicht Flo. Der Fabian Rommelt, Fabi Rommelt ist unterwegs, der ist auf Tour, und das lohnt sich.
Sehr schön, muss ich mir ansehen.
Er ist ein Mitbewerber um die Tickets, aber er ist keine Konkurrenz, weil er was ganz anderes macht, eine ganz andere Art auch, aber man kann, ich glaube, wenn man in einen Abend zu dir geht und im anderen Abend zu ihm, dann ist das vom Energielevel her das genaue Gegenteil, aber du wirst kein Stück unglücklicher rausgehen.
Ja, siehste, sehr schön. Sowas freut mich ja. Vor allem, dass wir denken ja darüber nach, das ist die Kritik, die ich von Yvonne bekommen habe, die sagt, manchmal rutschst du in deiner Kritik an dem Zeitgeist, rutschst du manchmal ab, dass man das Gefühl hat, dir geht das alles sehr auf die Nerven. Und mir fällt das nicht auf. Wir haben zwei schöne Abende gehabt, einen in Barmstedt und einen in Braunschweig. Und das Interessante ist, ich fand den Abend in Barmstedt viel, viel, viel schöner. Da waren gar nicht viele Leute, da waren 35 Leute oder so. Und am nächsten Tag war ich in Braunschweig, da waren 600, 700 Leute. Ich fand den ersten Abend viel schöner. Und Yvonne sagte dann, nee, ich fand den zweiten viel besser, weil du warst irgendwie da ein bisschen offener und nicht warst nicht so in deinem Ärger. Naja, wenn ich ärgerlich bin, bin ich ja auch dann doch komisch auf der Bühne. Aber trotzdem, es war sehr monothematisch. Es war, geht mir alles auf den Sack hier und so. Und deshalb wäre es vielleicht für mich auch mal gut, mir so einen Kollegen anzugucken, der sich eben nicht mit diesem Thema beschäftigt. Und so ein bisschen offener zu werden.
Also es war wie gesagt, war ein toller Abend. Und wir haben jetzt ja so viel gemacht. Wir sind schon fast, bei 20 Minuten sind wir schon extrem positiv unterwegs. Und da weiß ich nicht, ich habe ein Thema, das habe ich dir ja schon vorher gesagt. Ich würde gerne über ein Thema reden, weil ich finde es ganz schlimm, dass es in Vergessenheit gerät.
Ja, los, schieß los.
Und zwar, ich habe gestern wieder Berichte, also weil ich so durch die News gegoogelt habe, habe ich die Berichte gesehen über den Krieg. Der Krieg läuft ja weit über ein Jahr. Wir haben uns inzwischen dran gewöhnt, dass dieser Krieg da stattfindet. Und ich möchte, also ich erinnere mich dran, dass ganz am Anfang des Krieges Precht gesagt hat, dieser Krieg, es macht überhaupt keinen Sinn, diesen Krieg zu führen. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Es wird ganz viele Menschenleben kosten. Es ist eine ganz furchtbare Entscheidung, nicht alles zu tun, mit jeder Konsequenz, um irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser Krieg nicht stattfindet. Und er hat ja dann auch, es gab ja auch Diskussionen, dann hat man ihn ganz, ganz schwer gecancelt und so weiter. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die großen Kriegstreiber ja die sind, die eigentlich von der Friedensbewegung sozusagen auch groß unterstützt wurden, immer nämlich die Grünen. Und inzwischen ist es so, dass wir mit großer Freude berichten, dass wir endlich Streubomben liefern können. Ich meine, das ist so absurd, wie es schlimmer nicht geht. Das ist ja wie Giftgas oder so. Und dann habe ich Berichte gelesen über den Zustand, was da ist. Und dann stand da zum Beispiel, die Ukraine hat es geschafft. Die hat den Wall durchbrochen. Ja, die Wahrheit ist, was passiert ist, sie haben tatsächlich alles in allem vielleicht, ich sag mal, 300 Meter gewonnen. 300 Meter. Und diese 300 Meter sind bezahlt mit, ich weiß nicht was, 100.000 Menschenleben oder so. Und das ist genau das, was mich extrem beschäftigt. Und es ist einfach so vergessen. Es ist einfach so weg, weißt du? Es wird darüber geredet, es gibt plötzlich neue Parameter, es gibt neue Wertigkeiten und sowas alles. Aber das, was da wirklich passiert, und der Paul Ronsheimer zum Beispiel von der Bild, der hat erzählt, dass er nie, also außer aus Bildern, die er noch kennt vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, noch nie so viele Menschen mit einem Bein in Großstädten gesehen hat.
Ja, das ist schon tragisch. Aber es ist, glaube ich, so, wie du sagst, dass das Thema war irgendwann ja ganz wichtig, als es darum ging, was tun wir jetzt? Liefern wir Waffen, liefern wir keine? Und wir müssen die Bundeswehr, kriegt jetzt 100, wie viel Milliarden oder so kriegt die Bundeswehr, der Doppelwumms, der da angekündigt wurde, von Herrn Scholz, wo ich mir übrigens habe sagen lassen, dass der Comics gerne mag. Daher kommt dann wohl auch der Wumms und der Doppelwumms.
Und die Augenlupe.
Ja. Da habe ich ein Freimaurergerücht gehört. Wusstest du, dass die Freimaurer, da kriegt man auch gerne mal ein blaues Auge geschlagen?
Nein, ich bin Freimaurer. Jetzt verrate ich es dir mal. Ich bin tatsächlich Freimaurer. Ich bin in einer freien Loge in Berlin Freimaurer. Und es gibt, jeder kann sich da informieren, es gibt da schon auch geheimnisvolle Rituale, das stimmt, um aufgenommen zu werden und so, aber tatsächlich ist das eigentlich eine karitative Veranstaltung, die sich darum kümmert, die Welt besser zu machen und ehrlich und vernünftig zu leben und so. Und deswegen, da sind ganz viele Werte in der Freimaurerei, die ich 100% unterstütze. Und der Zauber, der drumherum passiert, vergiss es. Ist,
aber vielleicht haben die dem ja einen in die Fresse gehauen, damit sie die Welt ein bisschen ein Stück weit besser machen.
Also ich weiß nur, dass bei uns drehe ich keine Augenbinden, das ist safe.
Der Herr Muster, der sieht ja auf einer Seite ein bisschen aus wie der Terminator. Die eine Gesichtshälfte muss ja völlig geschreddert sein.
Weißt du, was ich gedacht habe?
Wie joggt denn der?
Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe mich erinnert gefühlt, ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll, ohne einen Fehler zu machen. Ich war im Nordsee-Internat St. Peter-Ording. Und da gab es früher immer dieses Negerkussbrötchen, ne? Das hieß so. Also ich sag ja mal, wie es früher hieß. Früher hieß das Negerkussbrötchen. Das war also ein Weizenbrötchen und da drin war ein Negerkuss, ein Mohrenkopf, ein Schokokuss, keine Ahnung. Und ein Freund von mir hat mal den zerquetschten Negerkuss aus dem Brötchen rausgenommen und den sich aufs Auge geklatscht in der Schule und saß so im Unterricht. Und alle haben gelacht. Und er saß in der vorletzten Reihe und hat diesen Negerkuss. Und genauso sah der Scholz auch aus.
Ja, vielleicht hat er Probleme beim Essen gehabt. Hat irgendwie die richtige Öffnung nicht gefunden.
Ja, aber tatsächlich, das Ding ist das, dass mit dem Krieg, ne, das beschäftigt mich insofern wirklich, weil inzwischen sind es wahrscheinlich 300.000 Tote und haufenweise Verletzte. Und was macht das mit dem Land? Ich meine, die nächsten drei Generationen der Ukraine, das sind tote Generationen. Das gibt ja, es fehlen 300.000 Männer, die fehlen. Was hat das für Folgen? Dann gibt es diese haufenweise Verletzten und wir reden erstmal nur über die körperlich Verletzten. Es gibt ja noch jeder, der im Schützengraben gelegen hat, hat ja ein Trauma und so. Wer soll das bezahlen? Wer soll die behandeln? Wer soll die durchfüttern? Das ist ein solches Elend. Und wenn man nicht alles tut, alles, um diesen Krieg zu beenden, auch mit der Konsequenz, dass am Ende Russland ein bisschen größer geworden ist. Und meinetwegen lässt man die Leute abstimmen oder man macht eine Linie da, die von den internationalen Kräften überwacht wird oder whatever. Aber es gibt nichts, was rechtfertigt, dass 100.000 Menschen sterben wegen 300 Meter Landgewinn. Es gibt nichts und es gibt auch nichts, was Krieg rechtfertigt. Und jeder, der auch Oppenheimer gesehen hat und so, sollte wissen, dass selbst Atombomben, die früher ja mal gezündet wurden, um den Deutschen und den Japanern und den Russen auch vor allen Dingen zu zeigen, hier von wegen, Amerika hat die Macht und wir haben die Technik, um keinen Krieg zu machen, das war ja so eine Machtdemonstration, um den Krieg zu verhindern angeblich, alle Menschen, die das noch im Kopf haben, müssen doch wissen, dass der Krieg keinen Sinn, das macht keinen Sinn, Menschen kaputt zu machen und zu zerstören, Familien zu zerstören. Ich weiß nicht, dass nicht die ganze Welt aufsteht, sondern dass wir ganz selbstverständlich berichten, sie auch im Bundestag, da stellt sich Frau Baerbock hin, faselt was von irgendwie einer feministischen Außenpolitik und ist das ein Teil davon, dass da lauter Männer sterben, dass junge Männer sterben müssen, ist das feministische Außenpolitik, keine Sau kümmert sich drum und man berichtet begeistert. Ich fasse es nicht. Begeistert davon, es gibt endlich Streubomben. Haben die eigentlich, sind die alle, was ist mit den Gehirnen passiert? Ich bin wirklich darüber, das beschäftigt mich wirklich. Und ich tut mir total leid, wenn ich hier so einen negativen Touch reinbringe, aber es fasst mich echt an.
Ja, und ich glaube, dass es gerade deshalb so still um dieses Thema wird, weil die Leute natürlich, das ist ja ein Thema, für das es nicht unbedingt sofort eine Lösung gibt. Die sind sich aber auch einig. Ich meine, da sind sich die meisten Menschen ja einig. Krieg ist keine Lösung. Und eine andere Lösung haben sie aber nicht parat. Also muss weiter diskutiert und debattiert werden. Und statt das ganze Thema nochmal von vorne neu anzugehen, was ja Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer mit ihrer Initiative gemacht haben, wird es jetzt einfach totgeschwiegen. Und nebenbei werden dann Gedönsgesetze durchgereicht, wie Selbstbestimmungsgesetz und ich weiß nicht, was noch alles. Also das ist tatsächlich, liegt es halt brach.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob es gestern im Bundestag, gab es ja die Generaldebatte im Bundestag. Ich habe heute gelesen, am zweiten Tag der Haushaltswoche sprechen Oppositionsführer und Regierungschef. Der eine bleibt handzahm, der andere liefert eine tolldreiste Suada in Sachen Realitätsverleugnung und Schuldumkehr. Scholz und Merz sinnen zusammen Schmerz. Der klügste Satz von Merz, der hat sich wohl auch nicht von der richtigen Seite und auch von der feinen Seite gezeigt. Naja, die CDU ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Opposition. Aber der klügste Satz Ich zitiere mal, wir widersprechen Ihnen in Ihrem ganz grundsätzlichen Staatsverständnis. Sie bauen nämlich den betreuenden, bevormundenden, alles regulierenden und dann auch finanzierenden Staat, einen geradezu paternalistischen Staat, immer weiter aus, der möglichst hohe Steuern einnimmt, um sie dann nach Abzug eines immensen Verwaltungsapparates, den Sie natürlich am liebsten aus Ihren eigenen Reihen besetzen, dann gönnerhaft an die Bevölkerung nach Ihren parteipolitischen Vorstellungen wieder einen Teil davon zurückgeben.
Genau so ist es.
Das war gestern auch tatsächlich die ganze Zeit Thema. Die haben sich alle, diese ganzen Unternehmer haben sich aufgeregt, weil sie, es wurde einigen von Angestellten wirklich gesagt, nö, ich mache jetzt krank und dann bleibe ich zu Hause, weil ich mehr Geld verdiene, wenn ich mir die Grundsicherung zuschütze.
Genau so ist es. Genau so ist es.
Dann komme ich weiter. Ja. Übrigens war gestern auch jemand da, das war sehr interessant, kam auf mich zu und eine Frau, ja, so mit ein philippinisches Antlitz, keine Ahnung, sprach perfekt Deutsch und sagte, ob sie denn ein Foto mit mir machen dürfte. Sie wäre aber bei der AfD und holte dann gleich ihren Sitznachbarn dazu. Das war ein graumelierter Herr, allerdings, ich würde sagen, mindestens 10 Jahre jünger als ich. Der sah erzkonservativ aus, aber erzkonservativ, und der war auch bei der AfD. Und ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne dieses Foto machen, aber wenn Sie das dann irgendwo verteilen, dann ist das mein, wie soll ich sagen, Brigitte Techtermann, weißt du? Also dann wird's eng für mich. Ja. Und insofern habe ich das nicht gestattet. Übrigens war im Publikum auch Herr Töpperwien. Herr Töpperwien war auch da, hielt sich aber ein bisschen zurück. Also ich habe dann auch von der Moderatorin erzählt, die ihm eine Mail geschickt hat. Dann duckte der sich immer so ein bisschen weg. Ich glaube, der hatte ein bisschen Angst, dass ich ihn erwähne. Das hätte ich bei Frau Schlechterfrau, hätte ich das ja auch nicht gemacht. Die hätte ich auch niemals erwähnt. Die hat sich selber.
Du meinst Lecky Bechtermann.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, also dieser Krieg, ich muss dir sagen, mich treibt das auch um. Man könnte ja auch mal mittendrin, wir sind ja hoffentlich noch nicht fertig mit unserem Podcast, aber mittendrin mal einen Buchtipp loswerden. Und ich habe gestern angefangen mit Respekt geht anders von Gabriele Krone-Schmalz. Dies ist ja diese Russland.
Interessant, ja, Expertin, genau.
Und die ist ja auch ein bisschen mit in der Verschwörerecke, weil sie die Hypermoral in Deutschland ankreidet und auch die Art, ich habe das Buch erst angefangen, auch die Art, wie man eben mit diesem Krieg umgeht. Lösungen haben wir ja auch nicht, oder?
Naja, also tatsächlich, ich bin ja kein, also ich war ja schon kein Virologe, ich bin kein Klimaexperte, da habe ich gleich noch was zu dem Thema übrigens. Und ich bin eben auch kein Kriegsexperte, gar nicht. Ich kenne mich nicht damit aus. Ich kann super schießen und zwar besser als die deutsche Polizei tatsächlich, wenn es um Wettbewerbe geht. Also sportliches Schießen bin ich echt gut drin und meine Frau ist noch viel besser. Aber ich kenne mich mit Krieg nicht aus. Und ich weiß nur eins, dass, und deswegen macht man ja auch eine Prüfung, eine Sachkundeprüfung, wenn es um Schießen geht und so, damit man weiß, wie gefährlich das ist. Ich bin kein Experte. Ich glaube, dem jetzigen Stand einfach einzufrieren und nicht mehr zu schießen und zu akzeptieren, dass Russland sich illegal Land genommen hat, sei es die Krim oder sei es auch die Bereiche da unten im Donetsk-Becken oder sowas alles. Das ist, aber auch das ist besser. Es ist besser, sage ich mal, einmal eine Grenze zu ziehen, einmal aufzuhören, einmal die Grenze richtig zu sichern. Und ich würde das wahrscheinlich machen und ich würde auch dann mit neutralen Truppen oder, keine Ahnung, die Schweizer Garde, ich weiß es nicht wer, den Papst, irgendjemand hinstellen, dass diese Grenze gesichert wird und zwar richtig gesichert, dass nicht die Russen in 2 Monaten wieder anfangen damit, sich illegal was zu nehmen. Aber es ist besser, jetzt aufzuhören, Menschen zu töten. Dieses Zählen von, ne, dass man dann sagt, ja, die Ukraine ist durchgebrochen. Die haben 300 Meter wertloses Land erobert und haben da bezahlt, irrsinnig vielen Toten auf beiden Seiten bezahlt. Das kann doch mir keiner erzählen, dass das ein Wert ist in einer zivilisierten Gesellschaft. Und dass die Grüne Partei die Treiber dieser Idee sind und dass die SPD der zweite Treiber ist und dass die CDU nichts dagegen sagt, das macht mich krank. Und ich verstehe es nicht, dass keiner sich hinstellt und dass wir wollen doch alle Frieden haben. Und ganz ehrlich, natürlich das ist ein illegaler Angriff gewesen. Es gibt dafür Gründe. Und wenn man sich, ne, Frau Krone-Schmalz kennt sich damit zum Beispiel aus, im Gegensatz zu mir. wenn man da tiefer reingeht und wenn ich mir anhöre, was Journalistenkollegen aller Couleur sozusagen, links und rechts und oben und unten und so, was die alle dazu sagen, dann gibt es auch Gründe, eine russische Perspektive zu sehen. Das begründet noch lange nicht das Recht, ein Land anzugreifen, aber es gibt Gründe. Und diese ganzen Gründe zusammen auf den Tisch zu schmeißen und zu sagen, jetzt hören wir erstmal auf zu schießen. Der erste Schritt ist aufhören zu schießen. Dann legen wir fest, meinetwegen den Grenzverlauf heute, dann haben die Russen moralisch gewonnen, dann heißt es ganz schnell, das wird immer gesagt dann, ja, der Putin und die Russen sind so, dass wenn man ihnen jetzt das gestattet, dann das wird als Schwäche ausgelegt und dann machen sie weiter, gibt tausend Überlegungen, weiß aber keiner. Ich weiß nur eins, es ist alles besser, als jetzt weiter junge Männer auf beiden Seiten sich gegenseitig abschlachten zu lassen. Punkt. Das ist meine Meinung und ich bin kein Experte, aber ich bin wirklich...
Damit bist du natürlich Putin-Versteher. Aber ich erinnere da cool. an einen unserer ersten Podcasts, als dieses Thema aufkam. Da hatte ich gesagt, und danach, die Leute denken, ja, ich habe ein Virus im Kopf jetzt, weil ich ja in der letzten Folge Helge Lind gelobt habe. Und das ist mir wirklich erstaunlich schwer gefallen, den zu loben. So muss ich jetzt die Annalena Baerbock mal loben für einen Satz, den sie ganz zu Beginn gesagt hat. Kannst du dich daran erinnern? Haben wir schon mal im Podcast
gesagt? Nein.
Annalena Baerbock hat ganz zu Beginn gesagt, wer redet, schießt nicht. Das ist ein Zitat von Annalena Baerbock. Das hat sie gesagt, als das darum ging, was machen wir, wenn die einmarschieren und so. Wir machen nichts, wir liefern keine Waffen, wir machen, denn wer redet, schießt nicht.
Aber du weißt nicht, in welchem Zusammenhang, hat sie das im Zusammenhang mit dem Krieg gesagt oder galt das für sie als Rom, dass sie lieber quatschen lassen sollen, anstatt dass sie auf uns schießt?
Nein, sie hat das tatsächlich im Zusammenhang um die aufkommende Debatte, was machen wir, wenn der da einmarschiert und da hat sie gesagt, wer redet, schießt nicht. Und ich fand, das war, dieser Satz, der trifft heute mehr denn je zu. Also wenn ich jetzt sage, von mir aus sollen sie schießen, aber trotzdem reden, dann klingt es ja hart, aber sie müssen einfach irgendwas machen.
Ja, und es ist auch gar nicht, ich finde nicht, dass es unsere Aufgabe ist. Also es kann gar nicht das gilt ja nicht nur für uns beide, sondern für alle anderen Menschen, fast alle anderen Menschen auch. Wir sind doch alle in Wirklichkeit ahnungslos, genau wie beim Virus, genau wie beim Klima. Wir sind ahnungslos. Wir reden mit, wir holen uns Informationen. Meistens holen wir uns Informationen, die in unser Narrativ irgendwie reinpassen und die mehr Informationen gehen in eine Richtung. Und deswegen sind die meisten Leute auch unkritisch und hören sich die andere Seite gar nicht an, weil die auch geframed wurde und so weiter und so fort. Also so, das ist ja das Ding. Aber wir haben ja in Wirklichkeit keine Ahnung. Wenn ich höre, wie Menschen heute über Corona reden, ja, als seien sie Virologen, ist es doch alles Blödsinn. Das ist Nachgeplapper von irgendwelchem Zeug und keiner hat eine Ahnung und keiner ist ja auch bereit, sich zu informieren, also zumindest nicht mehr zu informieren als über eine Headline hinaus. Es gibt ja diesen wunderbaren Test, ich glaube, Springer hat das gemacht, gerade neulich irgendwann haben ein Artikel, oder nee, es war eine Marketingagentur, die hat so getan, als gäbe es einen Bild-Zeitungsartikel, der in der Überschrift was anderes stehen hatte, genau das Gegenteil von dem stehen hatte, was im Text war. Und dann ging es darum, rauszufinden, wie viele Menschen merken das. Und das Tolle ist das, es haben 2% gemerkt. Die anderen haben gar nicht geschnallt, dass in der Headline das Gegenteil steht als im Artikel, weil den Artikel hat keiner gelesen. Die Headline haben alle gelesen. Und zu der Headline haben sich auch alle geäußert, aber nicht zu dem Artikel. Insofern ist, glaube ich, dieses Ding, es ist nicht unsere Aufgabe, die Lösung zu finden. Es ist nicht unsere Aufgabe, es besser zu wissen. Es ist unsere Aufgabe, für Menschlichkeit, für Liebe, für Zusammenhalt und für gegen den Krieg einzustehen. Das ist unsere Aufgabe. Und ja, das stimmt, wer redet, schießt nicht. Aber ich, inzwischen habe ich den Eindruck, dass sie selbst sich dafür feiert, dass sie noch nicht auf uns schießt, sondern nur plappert.
Ja, das hast du auch nicht Unrecht. Ne?
Wollen wir kurz über das Klima nochmal reden eigentlich?
Ja, weißt du, warum ich über das Klima mit dir reden wollte? Ich wollte da einen tollen Übergang basteln, den hast du mir jetzt verkackt.
Okay, komm, wir gehen nochmal zurück, ist gar kein Problem. Mach bitte den Übergang.
Nein, lass das drin, Yvonne, wie wir reden zusammen. Der Hörer, Yvonne schneidet immer. Nur für den Hörer, das ist Yvonne, ja. Schneidet das jetzt nicht raus. Also, Klima, kann ich dir sagen. Ich war nämlich ganz gespannt, was du mir jetzt sagst. Ich war gestern wirklich total besorgt, als wieder bei spiegel.de ein Artikel stand, wir hatten weltweit den heißesten Sommer, den es gibt. Dann ist ja noch eine tote Schildkröte gefunden worden, die nur in tropischen Gewässern vorkommt. Die ist ja in der Nordsee gefunden worden oder so. Das hat es ja auch noch nie gegeben. Und ja, und ich habe mir den Artikel nicht ganz durchgelesen. Ich habe so ein bisschen überflogen, weil ich keine Zeit hatte. Aber in mir stieg wieder keine Angst, aber der Glaube auf, wir, die das Ganze nicht für katastrophal halten, sind auf dem Holzweg. Es ist ganz gefährlich und ganz schlimm. Und dann habe ich gedacht, muss ich doch mal Boris fragen. So, was sagst du jetzt?
Ich zitiere. Es gibt eine Weltklimaerklärung von der Clintel. Die Clintel ist die Global Climate Intelligence Group. Das ist eine, ich habe da schon mal von berichtet, glaube ich, auch im Podcast. Das hatten damals 1100 tatsächliche Fachleute, Wissenschaftler und Nobelpreisträger haben eine Erklärung unterzeichnet, die sagt, dass es diesen Klimanotstand nicht gibt, sondern dass Klimawandel etwas ganz Normales ist und es gibt auch keine Klimakrise. Inzwischen ist Folgendes passiert, gerade gestern veröffentlicht. Die Clintel hat eine neue Erklärung herausgebracht unter der Überschrift, es gibt keinen Klimanotstand. Die Zahl der Unterzeichner hat sich mittlerweile auf 1609 erhöht. Damit widersprechen offiziell immer mehr renommierte Fachleute dem Klimanarrativ, also dem vorherrschenden Ansicht über das katastrophale anthropogene Klimaveränderung. In der Erklärung widersprechen sie auch der Ansicht, dass Kohlendioxid, also CO2, ein Umweltgift ist. Vielmehr sei das für die Erde ein Vorteil. Die Klimawissenschaftler sollten weniger politisch sein, die Klimapolitik dagegen wissenschaftlicher, fordern genau diese Wissenschaftler in einer Weltklimaerklärung, die im August aktualisiert wurde. Weiter heißt es, Wissenschaftler sollen Unsicherheiten und Übertreibungen in ihren Vorhersagen zur globalen Erwärmung offen ansprechen. Politiker sollen hingegen die realen Kosten sowie vermeintliche Vorteile ihrer politischen Maßnahmen sachlich abwägen. So, dann weisen sie darauf hin, dass das Klima der Erde seit ihrem Bestehen sich immer verändert hat. Dabei habe der Planet bereits mehrere Kalt- und Warmzeiten erlebt. Die letzte kleine Eiszeit sei erst gegen 1850 zu Ende gegangen. Daher ist also keine Überraschung, dass wir jetzt in einer Erwärmungsphase leben, die allerdings zurzeit viel langsamer verläuft als vom Weltklimarat IPCC vorhergesagt. In der Erklärung weisen die Fachleute zudem auf die vielen Mängel von den Klimamodellen hin, die alle nur politische Instrumente sind und nicht im Entferntesten irgendwie sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen decken. Ich kann da jetzt noch lange vorlesen. Fakt ist, wenn du dir das durchlesen, also da sind auch diese Fachleute alle genannt und sowas alles. Fakt ist, ich lese mir das durch und es tut mir total leid und ich bin gar kein Experte. Mit den Erfahrungen, die ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe, mit der Wissenschaft und der Politik und allem, was dazugehört, bin ich mir relativ sicher, dass auch diese Klimageschichte ein tragisches Narrativ ist.
Da steckt ja ein bisschen Hoffnung auch drin. Also da steckt auch Hoffnung drin für die Leute, die tatsächlich die Politik von mir aus auch auf die Nerven geht, die tatsächlich Angst vor einem Weltuntergang haben. Da gibt es ja viele, die das tatsächlich haben.
Völliger Blödsinn.
Ja, ich hatte davon auch gehört, aber ich war da nicht so tief drin. Die Frage ist, hört da jemand drauf? Es wird ja immer weiter.
Ich glaube, die Entwicklung nimmt einen ähnlichen Weg, wie auch das bei Corona genommen hat. Also am Anfang hatten ja alle, und wir alle wussten nichts, und es war diese Sorge, und das wusste Frau Merkel vor anderen, die große, große Sorge war, dass in China in einem militärischen Forschungslabor ein Virus, der für militärische Zwecke entwickelt worden ist, nämlich um andere Armeen großflächig zu schwächen und um dafür zu sorgen, dass sie sich selber vernichten, ohne dass sie geschossen haben. Weil nämlich Selbstvernichtung durch Krankheit ist ja besser als Schießen. So, aber gestorben wird trotzdem. So, das ist, dieses Labor hat das entwickelt. Und zwar die Chinesen zusammen mit den Amerikanern. Dieses Labor ist in China, ist aber von den Amerikanern finanziert. Das haben natürlich, da war es ja eine riesen Aluhut-Verschwörung, das ist alles Blödsinn, das kommt natürlich nicht, aber Frau Merkel wusste das als einer der Ersten. Und Frau Merkel hatte, und das völlig zu Recht übrigens dann auch, erstmal Panik. Denn wenn ein Virus, der dafür gemacht ist, Militärkolonnen auszurotten, in der Welt rumläuft, dann kann der auch die Menschen, die nicht Militär sind, ausrotten, weil der unterscheidet ja nicht zwischen Gewehrträgern und Penisträgern zum Beispiel. So. Das war die Anfangssituation. Dann sind alle panisch geworden. Dann hat da jemand auch sein Geschäftsmodell erkannt. Dann waren plötzlich Impfstoffe da. Die muss man auch sagen. Da wurden Impfstoffe entwickelt, wo gesagt worden ist, wenn du die nimmst, bist du geschützt. Klarer Deal. Geimpft, geschützt. Dann kam raus, nee, geimpft, nicht geschützt, muss man 2-mal machen. Dann kam raus, nee, nützt auch beim 3. Mal nichts. Dann wurde das Ganze abgeschwächt. Dann schützt es nicht vor Ansteckung. Es schützt nicht vor Weitergabe. Es schützt nicht die Alten. Und die Kinder brauchen es schon mal überhaupt gar nicht. Das musst du ja nur angucken, wie jetzt die Erkenntnisse sind und was das Bundesgesundheitsministerium, genau wie die ganzen anderen Institutionen, das Paul-Ehrlich-Institut und wie sie alle heißen, was die alles veröffentlicht haben. Fakt ist, heute, Blick zurück 2 Jahre, haben sie uns aus Panik am Anfang, aber dann geplant und unkorrigiert in die falsche Richtung getrieben. Das Gleiche passiert mit dem Klima auch. Diese Klimageschichte, diese ganze Klimapanikgeschichte ist aus den späten 70er Jahren. Da haben die angefangen, solche Modelle zu errechnen. Dann war das irgendwann weg, weil die Welt nach oben ging, nach vorne, technische Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und was jetzt passiert gerade, ist, dass sie ein Narrativ haben, wo man downsizen kann, wo man Geschichten erzählen kann, wo man sich wichtig machen kann, wo man andere Menschen die Leistung bringen, runterwirtschaften kann, wo man Krieg, also eine andere Art von Krieg auslösen kann, der dazu führt, dass alles kaputt ist und dass man wieder neu aufbauen kann. Auch das ist wieder im Sinne des Großkapitals und so weiter. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, kein Experte und sowas alles, aber ich glaube, weder die Corona-Geschichte noch die Klimageschichte, noch übrigens glaube ich, dass diese ganze, der Umgang mit den Verschiebungen von Kulturen, also Flüchtlinge wirtschaftlicher oder politischer Natur, auch das glaube ich nicht, dass das einfach so richtig läuft, wie es jetzt läuft. Glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass überall das Gleiche fehlt, nämlich der gesunde Menschenverstand, der Wille, die beste Lösung zu finden, unabhängig von der Richtung, die einem selber gefällt. So.
Ja, das ist ja auch so. Der gesunde Menschenverstand ist ein Nazi.
Genau so ist es. Und das finde ich ganz schlimm.
Ja, ich auch, weil ich hasse Nazis. Ja,
ich auch. Und ich habe mit Nazi war zu meiner Jugend, also bis vor 2-3 Jahren war Nazi ein Schimpfwort, wofür ich mich geprügelt hätte, wenn das jemand zu mir gesagt hätte. Und jetzt ist es inzwischen so, dass es fast, ich weiß nicht, fast ein Kompliment, oder?
Ja, was willst du machen? Wir müssen noch Glückwünsche senden vielleicht.
Gerne.
Glückwünsche an, ich wollte was Lustiges erzählen zum Schluss. Glückwünsche auch an Ricarda Lang. Die ist nämlich eingelaufen in den Hafen der Ehe und schwer, schwer verliebt, bis über beide Doppelkinne. Mit ihrem Florian hat sie ihre ganz, 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 ganz große Liebe gefunden und er mit ihr eine Liebe noch viel größer, gewichtiger und umfangreicher.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, liebe Ricarda Lang. Ich fliege ja immer zu sagen, wir haben den Gatten gefragt, wo er denn seine Flitterwochen verbringt. Und da hat er gesagt, auf dem Brocken.
Und ja. Wir wollen nicht vergessen, Gegensätze ziehen sich an.
Ja, genau. Genau. Aber ich muss immer, ich habe das Bild gesehen, wie die beiden dann nebeneinander stehen. Ich muss immer an die Titan denken. Die Titan, die aufgebrochen ist zur Titanic. Und implodiert ist. Die bekam ja zu viel Druck von außen, darum ist ja die Titan implodiert. Mhm. Und das hoffe ich, dass wenn die ihre Hochzeitsnacht haben oder Sex haben zusammen, dass Ricarda unten liegt. Weil sonst kommt in mir die Titan hoch. Also wenn er jetzt, das ist ein ziemlich schlanker Mann, wenn der unten liegt, dann ist quasi Ricarda das Meer und er ist die Titan. Kannst du mir folgen? Du guckst so komisch.
Ich bin nur einfach entsetzt über die Bilder, die sich in meinem Kopf bilden. Ah. Und ich habe solche Videos noch nie in meinem Leben geguckt, wo sowas passiert. Ich habe aber gehört, das sollte es geben. Und ach, nee. Kann man nicht einfach sich darauf einigen, dass man, wollen wir das nicht streichen? Einfach, dass wir, also wir wollen es nicht löschen, aber wir wollen jedem raten, die Bilder jetzt zu löschen. Und zwar dadurch, dass wir gemeinsam singen. Atemlos. Durch die Nacht. Damit kann man alles löschen.
Ja, sehr schön. Das haben wir so mitgetan. Hast du einen Buchtipp?
Ich habe heute keinen Buchtipp. Ich habe aber dagegen einen Essenstipp natürlich mitgebracht. Und zwar der Essenstipp geht wie folgt. Wenn man im Internet eingibt, Mangos direkt vom Erzeuger, dann findet man ganz schnell ganz viele spanische Unternehmen, die Mangos direkt versenden. Diese Mangos sind erstens günstig, zweitens sehr gesund. Und wenn man das mit Joghurt und Skyr oder Fromage Blanc im Idealfall, aber den gibt es in Deutschland nicht, wenn man das in einen Mixer tut und packt dann 3-4 Mangos rein und dreht das durch den Mixer, dann ist das ein hervorragender, unglaublich leckerer Drink, der außerdem auch noch sehr satt und glücklich macht.
Ach, ich freue mich drüber. Schick mir das Rezept. Ich setze das dann drunter unter diesem Podcast. Wir sind ja jetzt am Schluss, nehme ich an. Wir planen ja immer gar nicht. Aber da möchte ich nochmal meine Veranstaltung, zwei besondere Veranstaltungstipps loswerden. Und zwar, was mir ja sehr am Herzen liegt, ist Osnabrück. Ich spiele ja in meiner Heimat Osnabrück im Sportlertreff vom OSC. Das ist eigentlich die Kneipe, in der die Fußballer und Sportler sich nach ihren Betätigungen treffen. Und da spiele ich am 6. Oktober zum Sportlertreff. Und ich möchte unbedingt hinweisen auf unsere Veranstaltung, Boris. Und zwar In der Kasematte, da spielen wir am 19. Oktober in der Kasematte. Tickets dafür gibt's auch auf der Website natürlich. Und ich möchte mich bedanken für die wirklich massiv steigenden Zugriffszahlen auf unseren Podcast. Ihr seid super. Bitte weitersagen, immer sagen, Kanal abonnieren und Glocke drücken. Das ist ganz wichtig. Nicht böse sein, wenn ich euch mit anderen Videos zuschwemme. Ich habe da nämlich einen Fehler gemacht. Ich habe die Shorts nicht richtig benannt. Und dadurch kriegen Leute, die meinen Kanal abonniert haben, dauernd irgendwelche 2-Minuten-Videos. Das wird aufhören jetzt. Also bitte vertrauensvoll die Glocke drücken.
Wir wollten uns noch gemeinschaftlich bei einem Comedian-Kollegen bedanken, der uns ein unglaublich tolles, nettes Kompliment geschickt hat, was mich wirklich sehr gefreut und sehr berührt hat.
Ja, der liebe Jörg.
Ja.
Also das muss ich sagen. Da war ich auch total überrascht, dass Jörg Knör, liebe Zuhörer, hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der er also uns großes Lob ausspricht. Also und Jörg ist wirklich einer der ganz Großen. Jörg ist ja tatsächlich einer, der hat momentan eine tolle Ausstellung, wo er seine Knörikaturen nennt.
Knörikaturen.
Genau, Knörikaturen. Und der Mann, also ich bewundere den ja schon lange, weil der ist ja wirklich so mit einmal... Kann ich richtig schnipsen? Mit einmal schnipsen hat er eine Idee und kann aus nichts, dreht Wörter um und zaubert da irgendwas. Und er hat jetzt eine Ausstellung. Auch das werde ich unten drunter setzen, damit ihr sehen könnt, wo dieser Mann seine Ausstellung hat. Und er hat uns ein großes Kompliment gemacht. Man hört uns gerne zu, hat er gesagt. Und er findet das toll. Und ja, schön, dass du das noch erwähnt hast. Vielleicht laden wir ihn mal ein. Wir können ja mal zu dritt zusammen sprechen.
Bin ich sofort mit dabei.
Können wir ja mal machen. Also schreibt es in die Kommentare unten drunter, ihr Lieben. Sollen wir uns mal mit Jörg Knör treffen zu dritt? Dann würden wir mal einen Podcast zu dritt machen. Wäre ja auch nicht schlecht.
Ja.
Sehr schön. Ja, dann
wünsche ich dir eine schöne Woche.
Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Und du siehst ganz fantastisch. Du siehst so aus, wie dass du dahin gehörst. Hinter dir die Green und die Einwerfer und die Kameras. Das ist deins. Ja, das ist absolut deins.
Ich gebe alles. Hau rein.
Hau rein. Alles Liebe.
Tschüss.